SRF 1. SRF 1.
Das ist die Sendung Menschen und Horizonte. Ganz herzlich willkommen. Seine Passion ist der perfekte Ton, der gute Klang. Und auf der Suche nach dem Ton ist er um die ganze Welt gereist. Hat Lautsprecher entwickelt, gebaut und verkauft. Und mit seinen Lautsprechern hat Robert Runz viel Geld verdient, aber auch ganz viel verloren. Er hat 10 Jahre lang in Südafrika gelebt, hat als Musikproduzent gearbeitet, hat verschiedene Musiklabels gehabt und am Schluss alles verloren. Heute lebt der Robert Runz wieder in der Innerschweiz. Er bezieht Sozialhilfe und vertreibt und produziert, wen wundert's, wieder Lautsprecher der Extraklasse. Lernt ihn kennen, der Robert Runz, seine Liebe für Töne und sein Leben jetzt in der Sendung «Menschen und Horizonte» auf SRF 1. Am Mikrofon der Adrian Köpfer. Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Es gibt Lautsprecher, ich weiss nicht, wie es bei euch daheim ist, was für Lautsprecher das bei euch bei der Stereoanlage stehen. Es gibt Lautsprecher, die kosten ein paar hundert Franken. Es gibt solche, die kosten ein paar tausend Franken. Und es gibt solche, die kosten bis zu 54'000 Franken. Lautsprecher von der Extraklasse, Lautsprecher für die ganz grossen und qualitätsbewussten Ohren. Sättige Lautsprecher tut der 59-jährige Seetaler Robert Trunz mitentwickeln und verkaufen. Seine Passion, der perfekte Ton, der gute Klang. Und auf der Suche nach dem ist er um die ganze Welt gereist. Hat Lautsprecher entwickelt, gebaut und verkauft. Lautsprecher wie zum Beispiel der Nautilus. Ein Lautsprecher, der Klanggeschichte geschrieben hat. Mit seinen Lautsprechern hat Robert Trunz viel Geld verdient und auch ganz viel verloren. Ist ganz oben und tief gefallen. Und seine Leidenschaft hat ihn fast seine Gesundheit gekostet. Die Geschichte von dem Mann mit der grossen Passion für einen richtigen Ton und der grossen Liebe zur Musik erzählt Maja Brunner jetzt hier in der Sendung «Menschen und Horizonte».
Was ein wirklich richtig guter Lautsprecher kann, wie dann die Musik tönt, das hat Robert Trunz gemerkt, als er nach seiner KV-Lehre vom Seetal bei Luzern, wo er aufgewachsen ist, auf Zürich kam. Als Verkäufer in ein gutes Hi-Fi-Geschäft. Es sei ihm dort, sagt er, buchstäblich eine neue Welt aufgegangen. Das Sortiment von seinem Radiohändler bei ihm im Dorf, wo er amigs fast sein ganzes Lehrlingsgeld für Hi-Fi-Geräte hat liegen lassen, ist plötzlich nicht mehr das Mass aller Dinge gewesen.
Auf dem Land aussen hast du ja bei dem Radiohändler ja schon auch Lautsprecher gegeben, aber was denn dort für Lautsprecher gegeben, wie die tönt haben, wow! Oder dann kommst du, dann willst du, oh gut, jetzt darf ich die verkaufen, darf mit denen handeln und so. Dann kommt jetzt das nächste Problem. Jetzt hast du kein Taschengeld mehr. Jetzt fährst du auch von Geld verdienen. Das heisst, jetzt tust du das Geld auf die Seite legen, damit du mal so einen Lautsprecher kannst kaufen oder einen Verstärker. Also, es ist wie gleich. Ich meine, der Mech, wenn der Stifte machen und rauskommt und Geld verdient, dann der tut das Geld auf die Seite legen, damit er vielleicht ein besseres Auto oder ein besseres Dörf kann kaufen. Ich kann mein Geld auf die Seite tun, um ein besseres Hi-Fi zu kaufen.
Immer auf der Suche nach dem idealen Ton, nach dem Lautsprecher, der die Musik so wiedergibt, wie sie tönt, wenn sie gerade vor einem gespielt wird. Dort in Zürich hat Robert Runz dann das erste Mal auch zu tun gehabt mit Lautsprecher von der englischen Lautsprecherfirma Bowers & Wilkins, kurz B&W. Und wo dann der Chef von B&W und sein Ingenieur auf Händlerbesuch in die Schweiz und auch auf Zürich gekommen sind, ist der Robert Runz natürlich mit von der Partie gewesen.
Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und bin mit denen auf den Pilatus gegangen und eine riesige Freude gehabt. Und dann hat es sich so ergeben, dass wir Zeit haben zu schnurren. Also auf Deutsch sehr richtig. Wir schnurren und schnurren und schnurren und schnurren. Und dann habe ich natürlich auch meine Meinung dazu gegeben, weil ich habe gesehen, das ist eine Firma, die ein extrem gutes Produkt hat, die sehr englisch war im ganzen Approach und irgendwie sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was der Markt wirklich wollte gern in unseren Regionen. Und dann habe ich das einfach so ein bisschen vorgebracht und dann bin ich später eingeladen worden als Consultant, also als Berater für die Firma zu arbeiten, bei den über die alle 4-5 Wochen auf England geflogen.
Und wieder zurück auf Zürich. Aus diesen gelegentlichen Einsätzen ist dann schon gleich eine feste Anstellung geworden. Der Chef von B&W hat nämlich schnell einmal gemerkt, was für ein Feuer im jungen Schweizer brennt. Und hat den jetzt mal 28-Jährigen definitiv nach London geholt. Und er hat ihm das Marketing für Europa, die USA und Asien anvertraut. Und der Robert Runz hat sich reingeknündelt. So halt, wie sich einer reinknündelt, der mehr will als nur verkaufen. Einer halt, der auf der Jagd ist. Auf der Jagd nach dem idealen Ton. Und der Robert Runz hat Erfolg gehabt. Hat auf seinen drei Kontinenten Lautsprecher um Lautsprecher verkauft. Die Firma B&W hat floriert wie noch nie.
Es war eine einmalige Chance gewesen und ich bin dort in reingekommen, in einer Zeit, in der die Firma rote Zahlen geschrieben hat. Und ich kann mit dem, was ich gefunden habe, dass man dürfte machen oder könnte machen, um die Firma weiterzubringen, plötzlich innerhalb von 2-3 Jahren extrem viel Success, was heisst das? Erfolg. Und sich die Zahlen vom Roten in tiefschwarze Farben gewandelt haben. Und wir haben dann einfach investiert. Und wir haben investiert indem wir ein Labor eingerichtet haben und neue Ingenieure und das Ganze. Ich habe dort den Grundstein legen von dem, was die Firma B&W heute ist. Ein riesen Unternehmen und wir sind sehr schnell gewachsen. Ich bin reingekommen mit 57 Angestellten. Das war 1980, ich bin rausgegangen, wir haben 450 Angestellte gehabt. Also das ist doch relativ viel, aber es war viel Aufwand, es war viel Arbeit, es war sehr, sehr her.
Weil der Erfolg, der kommt nicht einfach so ohne nichts. Da ist Einsatz gefragt, totalen Einsatz. Und wenn der Robert Runz von seiner Zeit zu London erzählt, wird schnell klar, er war stets mal eine Kerze, die an beiden Enden brennt hat.
Mit einer Doppeltochter drin, ja, genau. Ja, eigentlich, ja. ist ein guter Vergleich, ja. Sagen wir es ganz einfach. Die ersten paar Jahre, in den 80er Jahren, habe ich durchschnittlich zwischen 240 und 280 Nächte pro Jahr in Hotel geschlafen. Irgendwo auf der Welt. Das ist einmal so das Erste. Ich war die ganze Zeit unterwegs gewesen. Zuerst in Europa die ganze Zeit, am Morgen aufs Flugzeug, am Abend wieder zurück, am nächsten Morgen wieder in eine andere Stadt. Einmal bist du in Milano gesehen, den nächsten Tag bist du in Stockholm gesehen, den nächsten Tag bist du in Athen gesehen. Freitag hast du noch schnell müssen nach Barcelona, irgend so. Einfach Stürzleben. Und dann ist es schlimmer geworden, weil dann ist der ferne Osten dazugekommen. Dann haben wir langsam damals die Route gehabt, wo du hast können ein Billett machen, wo du hast, wenn du vorwärts gegangen bist, hast du relativ günstige Flüge können überhaupt. Du hast immer müssen eine Station vorausgehen, dann bist du zum Beispiel losgeflogen, dann bist du in Singapur gelandet und von Singapur bist du vielleicht so auf die Seite, schnell auf Indonesien und dann gehen wir vorwärts auf Hongkong und so. Also das, die ganzen Sachen, die habe ich die ganze Zeit gemacht. Da bin ich 280 Tage unterwegs gewesen. Das ist extrem viel.
Zu viel, könnte man auch sagen. Zu viel auch für einen 36-Jährigen, der seine Arbeit mit Leidenschaft macht. Der Robert Runz hat einen Hirnschlag gehabt.
So ist mir die Rechnung präsentiert worden, ziemlich schnell. Und zwar 1987 war die erste. Einen Schlaganfall gehabt, im Rollstuhl gesehen, eine Zeit lang. Und ganz gleich, zur gleichen Zeit, innerhalb von einer Woche ist bekannt worden, dass der John Bowers Krebs hat, also der Besitzer damals.
Von B&W.
Ja. Und der hat Pankreas gehabt und das ist sehr, sehr schnell gegangen. Und er ist dann der Weihnachtszeit gestorben, gleiches Jahr. Und ich habe mich dann wieder ein bisschen erholt und habe müssen weitermachen.
Aber jetzt zuerst nehme ich schon ein Wunder, also sie sind im Rollstuhl gewesen, sie sind halbseitig gelähmt gsi, mit 36.
Ja.
Was geht da so in einem vor?
Also, was in mir innen vorgegangen ist, ist ganz einfach gewesen. Ich wollte get the hell out of this chair. Also ich wollte zu dem Wheelchair raus, so schnell wie möglich. Weil es, du hast ja so viel Adrenalin noch irgendwo da, aber du bist so mit drinnen in etwas im Aufbau, wo so sensationell gut gegangen ist, dass es einfach dort rauswutscht. Und ich habe es einfach noch nicht, ich habe dort in dem ersten Instanz habe ich das noch gar noch nicht gelernt.
Nicht gelernt, noch nicht kapiert. Also hat er weitergemacht, der Robert Runz. Und hat 4 Jahre später prompt die zweite Rechnung präsentiert bekommen. Auf einer Reise zu Italien.
Und dann habe ich irgendwie wegen meiner, ich habe einen Rückenweh gehabt und die Ärzte haben mir irgendwie, ich habe nicht mehr richtig können laufen. Dann haben ein Arzt ein Medikament gegeben, wo total scheinbar allergisch drauf bin. Und das hat mir dann auch einen Herzinfarkt kreiert. Und von dort weg, dann ist der Ding, 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 das ist der Glocke. Dann hat es mir dann auch geschaltet, langsam.
Das heisst, was hat Ihnen das gesagt?
Eben, schalten, oder? Langsamer gehen.
Nicht mehr so viel reisen, einen Teil von seinem Job, das Marketing mit einem Partner teilen. Das hat Robert Runz dann auch gemacht. Und er hat dafür wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt, um sich in Ruhe der Entwicklung von Lautsprechern zu widmen. Zum Beispiel der Entwicklung vom Nautilus. Ein Lautsprecher, der ähnlich wie ein grosser Schneck aussieht, eben ein Nautilus, und der später weltweit der Referenzlautsprecher geworden ist. Und der Nautilus, der war ein Art Kind von Robert Runz, den er zusammen mit dem Ingenieur Lawrence Dickies von B&W entwickelt und gebaut hat. Das heisst, der Robert Runz hat gehört, korrigiert und motiviert und der Ingenieur Dickies hat gebaut.
Das Nautilus-Projekt haben wir nachher gemacht in mehreren Jahren Forschung. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit für mich. Weil ich noch nicht mehr so viel gereist bin, hatte ich sehr viel Zeit gehabt, mit ihm hinzusitzen am Abend und das zu hören, was er am Tag geschafft hat. Das heisst, jeden Tag, wo er an dem Lautsprecher immer geschafft hat, hat es anders getönt. Und das heisst, wir haben über Jahre, fast über 3 Jahre lang, haben wir das Produkt so entwickelt, bis zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, jawohl, jetzt sind wir zufrieden damit, wir können es rauslassen.
1994 ist der Nautilus auf den Markt gekommen und ein riesen Erfolg gewesen. Auch dank Robert Runz und seiner unermüdlichen Suche nach dem idealen Ton. Wie der Robert Runz seine Leidenschaft für Lautsprecher überhaupt entdeckt hat und was es für Ohren braucht, um einen Ton überhaupt zu beurteilen, das ist im zweiten Teil von der Sendung «Menschen und Horizonte» in ein paar Minuten. Und hier ist der Max Lässer. Auch er hat mit dem Robert Runz zusammengearbeitet mit diversen südafrikanischen Musikern für Musikprojekte. Si se le son a mí. Max Lässer, auch er hat mit dem Robert Trunz zusammengearbeitet, der hier in der Sendung «Menschen und Horizonte» bis um 4 Uhr porträtiert wird. Die paar Jahre, wo der Robert Trunz an der Entwicklung vom weltbekannten Nautilus-Lautsprecher gearbeitet hat, waren für ihn schöne Jahre gewesen. Nicht mehr ganz so stressig wie vor seinem Herzinfarkt. Aber schon gleich hat es wieder auf Stürme im Leben und in der Karriere von Robert Trunz. Der englische Lautsprecherbauer Bowers & Wilkins hat den Nautilus-Lautsprecher, der weltweit riesige Erfolge hatte und so quasi der Referenz-Lautsprecher geworden ist, nicht mehr so weiterentwickeln, wie das Robert Trunz vorgeschwebt hat. Im 96 ist der Robert Trunz dann weg von Bowers & Wilkins. Schauen wir zuerst nochmal zurück ganz in die Anfänge. Zurück auf Gelfingen im Seetal, von wo der Robert Trunz herkommt. Von wo hat er eigentlich seine Passion für einen idealen Ton? Hat er bessere Ohren als andere? Maja Brunner.
Der Vater von Robert Trunz war Metzger. Ist den Tag über weg, die Mutter hat als Abwartin gearbeitet, hat immer viel zu tun gehabt. Für die vier Kinder hat das geheissen, mithelfen. Vor allem auch in den Ferien.
Meine Mutter war nicht nur Hausfrau, sie war Abwartin. Sie hatte etwa 30 Jobs, damit die Familie durchkam. Wir waren das Sechste, ich war der Jüngste. Es war manchmal ein bisschen her, weil die anderen sind in der Ferien waren und du musstest der Mutter helfen, weil sie irgendwie eine Schulhausabwartung war und noch ein paar Blöcke dort noch müssen putzen und du musst natürlich mein Pet Hate auf Englisch gesagt, also das, was ich am meisten gehasst habe, das ist mit dem Rasenmäher die ganze Zeit der Maschine hin und her und Tausende von Quadratmetern von Gras müssen go cutten und dann hast du ein bisschen Ruhe, dann kommt der Winter wieder, dann kommt der Schnee, dann musst du jeden Morgen auf gehen, Schnee putzen und oh.
Man hat also krampfen dann bis Trunzen. Für Musik hören und Musik machen war kaum Zeit gewesen. Also nichts mit Plattenspieler in der Stube, wo heiss läuft, nichts mit Gigen oder Klavierstunden, man war keine Sonnenfamilie gewesen. Auch wenn man das vielleicht vermuten würde bei einem, der später dann ein Leben lang nach einem perfekten Ton sucht. Nur die Mutter, erinnert sich der Robert Trunz, hat ab und zu ein bisschen gesungen oder sogar gejodelt gehabt.
Wir sind so aufgewachsen in einem kleinen Bauerndörfli, Gelfingen, wo sehr, sehr ruhig ist, am Baldeckensee. Von meiner Mutter her war eigentlich die Einzige, wo ich etwas mitbekommen habe von der Musik her. Sie hat immer gejodelt, sie hat immer gesungen den ganzen Tag. Und das war eigentlich der erste Einfluss gewesen. Der Vater, nein, ich glaube nicht. Also, der Vater hat sehr wenig gesehen, hat immer gearbeitet. Aber Mutter, die hat immer gejodelt. Und das ist, glaube ich, von dort her, als ich etwas mitbekommen
habe. Ob es dann aber wirklich der Mutter ihre Gesangskünste gewesen sind, die in ihm das Feuer für den ideale und perfekte Ton entfacht haben, da hat Robert Trunz seine Zweifel. Er hat eher das Gefühl, dass die Leidenschaft in ihm selber drin gesteckt ist, von Anfang an. Schon in der Schulzeit hat der Ton den möglichst perfekten, ideale Ton gepackt.
Ich hatte meinen ersten kleinen Schallplattenspieler, also so einen Single-Kasten. Und das ist schon früher in der 4., 5. Klasse, das ist schon angefangen. Und ich bin immer, jedes Centime, das ich gemacht habe, jedes Räppli, ist irgendwie in den Single reingegangen und in die Platte rein. Wir sind ein bisschen weitergezogen, aber wir sind immer irgendwie in dem Seetal in der Blube und haben dann später, ein bisschen älter geworden bin, mit einem Kollegen meine ersten Lautsprecher gebaut. Also der Kit-Lautsprecher. Und das ist auch, ich glaube, das war der Anfang gewesen. Das hat wirklich der Ausschluss gegeben zu meiner späteren Liebe von der ganzen Welt von der Musik, von der Wiedergabe von der Musik, von der Aufnahme von der Musik, vom Reproduzieren, von allem.
Und dann ist jetzt mal während der Schulzeit ja noch der Werner Freund gsi, Sohn vom Besitzer vom einzigen Radio- und Fernsehgeschäfts Hochdorf und ein guter Schulfreund vom Robert Runz.
Der hat mir damals geholfen, mein erstes Lautsprecherpaar zu bauen. Und ich habe ihnen geschafft zwischen ihnen. Und dann haben sie, sind die gesehen, die eine sogenannte Diskothek haben. Im Bahnhof um die Ecke rum, so ein kleines Lädchen, wo du bist, deine Schallplatte gekauft. Und das ist eigentlich dort, wo mein Investment hingegangen ist, mein Early Investment als ein Bub.
Das war der Anfang von der Liebe zum perfekten Klang. Übrigens, ganz lustig, der erste Lautsprecher Marke Eigenbau von Robert Runz und seinem Schulfreund Werner Freund hat sogar einen Namen gehabt.
Roberto Speziale ist das gewesen, der erste. Ich habe nicht mehr so gesagt, Roberto Speziale. Der hat schon auf dem Gehäuse aber zwei so Hochtöne gehabt. Und das haben wir eigentlich erst später hat man das gesehen bei gewissen Hi-Fi-Brennen, also für Firmen, die ihre Hochtöne drauf aufgetan haben. Das heisst, wir sind schon sensationell gut gewesen damals.
Technisch gesehen haben die beiden jungen Lautsprecherbauer also jetzt mal tatsächlich schon ziemlich etwas drauf gehabt. Und das feine Gehör, das Ohr. Wie ist dann der Robert Runz eigentlich zu seinem guten Gehör gekommen, das es ja braucht, um zu merken, ob ein Ton perfekt, rein oder eben nicht ist? Das war ganz einfach gewesen, sagt der Robert Runz bescheiden. So etwas können wir ganz einfach trainieren.
Ich komme nie richtig daraus, wieso die Leute sagen, ich habe ja kein Ohr. Wir haben ja alle Ohren überkauft. Wir haben zwei von denen sogar. Wir können Stereo hören. Also von dieser Seite her gesehen, ist eigentlich nichts anderes, als es ist ein Training. Man kann so trainieren. Und wenn man das Ohr mal trainiert hat und man hört, was es sonst noch haben hat, dann geht man mal zuerst hören in der Natur. Und wenn man die Natur kennt und die Geräusche von der Natur kennt, dann hört man auch sehr viel durch den Lautsprecher, durch.
Ich glaube, richtig lernen hören muss man manchmal wieder ein bisschen lernen. Im dritten Teil von der Sendung «Mensch und Horizonte» geht es dann um Südafrika, wo Robert Runz nach seinem Weggang von Bowers & Wilkins in London 10 Jahre lang als Musikproduzent gelebt und geschafft hat.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Dark sarcasm in the classroom.
1996 ist Robert Runz, wie gesagt, also weg vom englischen Lautsprecherbauer Bowers & Wilkins, weil man unterschiedliche Vorstellungen hatte, was man mit dieser Firma will und weil B&W, der erfolgreiche Nautilus-Lautsprecher, das Kind von Robert Runz, nicht mehr wollte weiterentwickeln. Der Robert Runz hat bei B&W gut verdient und hat bei seinem Abgang natürlich auch nochmal schön kassiert. Das heisst, er war ein reicher Mann gewesen. Mit viel Geld, um in die Musik investieren, um Musik produzieren, Musik fördern und Musik aus verschiedenen Ländern für Projekte zusammenzubringen. Das hat er auch gemacht. Er hat viel Geld investiert und dabei auch einen Haufen Geld verloren. Zum Beispiel auch, weil er kurz vor der Umstellung auf die digitale Technik in London noch zwei komplette Musikstudios eingerichtet hat, wo die Musik noch mit der alten analogen Technik ist aufgenommen wurde. Mehr oder weniger hat er also von einem Tag auf den anderen seine Studiotechnik ins Sand gesetzt und ganzen Haufen Geld verloren. Eine Straubezeit war das beruflich, aber auch privat. Der Robert Runz hat dann nicht nur viel Geld verloren, auch seine Ehe ist in Brüche. Er hat sich von seiner Frau getrennt und hat sich anfangs 2000 in Südafrika eine Farm gekauft.
Von Europa auf Afrika auf Südafrika. Ein rechter Gump, würde man meinen. Aber Südafrika war für Robert Runz kein Neuland. Seit Anfang der 80er Jahre ist er immer wieder auf Südafrika gereist, wegen der Musik und auch wegen den Menschen dort. Afrika, sagt er, hat ihm gut getan. Hat ihn wieder ganz gesund gemacht nach seinem Schlaganfall und dem Herzinfarkt. Und dazu gibt es auch ein Schlüsselerlebnis. An einem Konzert soll das passiert sein, wo neben gewöhnlichen Musikern auch afrikanische Heiler, sogenannte Sangomas, mit auf der Bühne waren.
Ich habe immer zwei Seiten gehabt, ein links und ein rechts. Und die sind nach dem Schlaganfall ist das links und das rechts verschieden gewesen. Das rechts hat ein anderes Feeling gehabt als linke. Also das heisst, du hast nie etwas zusammengebracht, das kohärent war. Also wie beim Stereobild auch zum Hören. Einfach, es hat nichts mehr zusammengebracht. Du hast zwei Hälften gehabt. Und das ist bei einem Schlaganfall gibt's das scheinbar öfters. Und ich habe sehr, sehr stark gelitten mit dem, weil ich habe Musik, meine Emotionen und alles habe ich nicht mehr gehört, so wie ich es früher gehört habe. Und es sind nicht mehr zusammengestimmt. Und in dem, während dem Konzert, wo die gespielt haben, ist plötzlich, hat's mal wupp. Und dann sind die zwei Hälften wieder zusammen gewesen.
Und was ist denn passiert?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann einfach von dem Zeitpunkt weg wieder können, kohärent mit den zwei Hälften arbeiten.
Afrika war auf jeden Fall von diesem Moment an für Robert Runz eine Herzensangelegenheit gewesen. Und nach seinem Abgang bei B&W hat er sich darum in Südafrika ein erstes Haus gekauft, im Dorf Komiki, auf dieser Halbinsel, gerade vor Kapstadt.
Sehr, sehr schön, wunderschön am Strand. In einer Zeit, wo eigentlich noch niemand etwas investiert hat, es hat auch keine Fremde gehabt. Es war, glaube ich, einer von den ersten Fremden gewesen, der in dem Dörfli war. Und, da bist du spazieren und dann hat es die sogenannten Kelpwälder, das ist das Kelp, das im Wasser ist und wo ganz einen eigenen Geschmack hat. Und das ist einfach, es ist kalt. Das Meer ist 16 Grad, aber es ist wunderschön. Und es ist ein 20 Kilometer langer Strand, da kannst du laufen und es war einfach paradiesisch gesehen. Und ich habe dann dort das Haus gekauft.
Einer von ganz wenigen Nicht-Einheimischen in selber einer Gegend war er jetzt mal noch gewesen. Das hat dem Robert Runz gefallen. Er hat dort können zur Ruhe kommen, nach seinem Abgang aus der Firma B&W. Aber schon gleich erinnert er sich, sind leider dann auch andere Europäer auf Komiki gekommen.
Kapstadt ist sehr europäisch. Und das haben wir auch gemerkt, in den 3, 4, 5, 6 Jahren, wo wir das Haus kennen, das sind immer mehr gekommen. Da ist plötzlich der Vorstandspräsident von der Mercedes ist irgendwie weiter vorne gesehen und dann hat der Geschmack vom Kelp ist noch vermischt worden mit dem Parfum von Yves Saint Laurent und ja, einfach so. Und dann dachte ich, jetzt will ich wieder gehen, weil jetzt wird es mir zu europäisch.
Der Robert Runz hat mehr Afrika wählen und als er nach der Trennung von seiner Frau im Jahr 2000 dann definitiv auf Südafrika gezogen ist, hat er das Haus zu Komiki verkauft und eine Farm gekauft. Zusammen mit Freunden eine richtige südafrikanische Farm mit 44 Hektar Land und Wald zu Kalinem in der Nähe von Pretoria.
Um auf die Farmen zu kommen, da musste man gegen das Dorf Kalinen rausfahren. Das Kalinen, das ist so ein Diamantendorf, wo berühmteste Diamanten herkommen, die grössten und so. Und dann geht man dann ins Zeug raus und dann geht man mal auf die der Dust Road, oder der Dirt Track, und dann macht es ein bisschen Staub und dann kommt man irgendwie dort raus. Und dann ist dort eine wunderschöne, flache, mit kleinen, kleinen Hügeln eine Landschaft mit den schönen afrikanischen Bäumen. Und dann hat es nebenzu so ein bisschen wild auch noch und zum Teil eingehagelt. Und dann haben wir dort umgebaut. Dann haben wir jetzt einen wunderschönen riesen Baum gehabt, einen alten, toten Baum mit riesengroßen Armen. Und dort haben wir eine Bühne gebaut und dort haben wir Konzerte gemacht. Dann hat es ein Haus gehabt, das wir umgebaut haben. Und dort hat es einen riesengroßen Raum gehabt, wo sechs Garageplätze waren. Haben wir umgebaut und dort ist ein Studio gekommen. Und auch wieder eine Konzerthalle. Wunderschön.
Dort sind dann Musiker ein- und ausgegangen. Man hat Konzerte gegeben, Aufnahmen gemacht, CD produziert. Die ruhige Farm war der ideale Ort dafür.
In dieser Zeit hast du eigentlich im Tagesflugzeug gehört. Oder hast einmal, sagen wir mal, eine halbe Stunde mal ein Auto irgendwo gehört. Da hast du können von aussen aufnehmen. Mikrofons von aussen platzieren. Also die gute Sache, so Perkussion, dass du eine natürliche Akustik bist, hast du können von aussen aufnehmen schon. Da habe ich gar nicht mehr müssen gehen, irgendeinem anderen noch gehen, sondern einfach können die Instrumente schon vorausstellen. Vor allem all die akustischen Instrumente. Und von aussen aufnehmen.
Dass auf dieser Farm von Robert Runz vor allem schwarze Musiker sind, Musik machen, das hat in dieser Gegend auch nach der Aufhebung von der Apartheid natürlich nicht allen gefallen. Und es hätte schon der ein oder andere Weissfarmer gegeben, wo die schwarzen Musiker auf der Freiluftbühne der Farm mit Argwohn beobachtet hat.
Es war natürlich die Hochburg der Apartheid gesehen damals und hat immer noch sehr, sehr viel im Land aussen, sehr viele weisse Farmers, die ihre schwarzen Arbeiter nicht unbedingt bestens behandelt. Und das heisst, wir sind jetzt im Prinzip da in der Hochburg von der weissen Farmer, sind wir plötzlich hineingekommen und haben jetzt nicht Farmarbeiter gehabt, sondern Musiker. Musiker, die plötzlich auf die Farm gekommen sind und nicht einfach die gearbeitet haben, sondern nicht einfach rumgegangen sind und aufgenommen haben und Musik gemacht haben und miteinander zusammengelebt hat, miteinander gegessen hat, miteinander alles. Und es hat schon Schwierigkeiten gegeben, weil wenn ins Dorf gegangen bist und so, dann bist du zum Teil mal richtig bedient worden, weil sie gesagt haben, du müsstest Afrikaans mit ihnen reden. Und sagen, vergiss es, ich kann nicht Afrikaans lernen. Wenn du mein Geld nimmst, dann musst du Englisch lernen mit dir, oder? Das war sehr arrogant zum Teil noch gesehen.
Und der Robert Runz erinnert sich, wie noch ein paar Jahre früher, kurz vor dem Ende der Apartheid 1994, die schwarzen Musiker auf der Bühne immer müssen einen Kübel und einen Besen mit auf die Bühne nehmen. Damit sie, wenn eine Kontrolle gekommen wäre, einfach hätten können so tun, als wären sie da am Putzen und nicht am Spielen zusammen mit weissen Musikern. So Sachen zu sehen, erzählt Robert Runz, sei schlimm gewesen. Und auch sonst war das Leben in Südafrika vermutlich nicht immer ganz einfach gewesen, vor allem für einen wie der Robert Runz, der sich als ehemaliger Manager gewöhnt war, dass alles immer sofort läuft und perfekt funktioniert. Ja, sagt Robert Runz, Afrika ticke schon anders. Aber ein eigentlicher Kulturschock, das hätte trotzdem nie gehabt.
Ja, nein, du musst nicht tüchtig umlehren. Die könnten das beibringen. Das bringt ganz automatisch. Weil es ist ein anderes Leben, es ist ein anderes Speed. Es ist, entweder gehst du sofort drauf oder wirst besser. Mir ist es also, von dort weg ist mir total besser gegangen und sehr schnell.
Und wenn einmal wirklich Sand im Getriebe war und nichts mehr gegangen ist, dann, sagt Robert Runz, sei da ja noch immer noch die Musik gewesen. Die Musik, wo die Türen aufdeckt und die Menschen im Herz berühre.
Jedes Mal, wenn etwas nicht gelaufen ist, wo nicht weitergekommen ist, und das passiert viel dort unten, wenn du nicht weitergekommen bist, dann nimmst du eine CD raus, aus dem Sack, von einem von diesen Künstlern, die ich produziert habe, und gibst es einfach in denen und sagst, schau, ich mache es für das. Das ist das, was ich mache. Das ist meine Visitenkarte. Und dann rührt es die immer hinten raus. Dann sage ich, Moment, aber du bist ein Weisser. Dann sage ich, ja. Ja, aber wieso machst du das? Dann sage ich, will ich das gerne machen? Ah ja. Und dann noch, plötzlich kein Stein mehr, nicht einmal das Kieselstein. Da ist plötzlich, geht alles.
Thank you.
Ihr hört die Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1 mit einem Porträt über Robert Drunz. 10 Jahre lang hat Robert Drunz in Südafrika gelebt als Musikproduzent. Er hat dort eine musikalische Infrastruktur aufgebaut, hat Talent entdeckt, wo sonst vielleicht unentdeckt geblieben und nie auf dem Weltmarkt auftaucht wären. Er hat junge südafrikanische Musiker mit arrivierten Künstlern aus anderen Ländern zusammengebracht, wie zum Beispiel dem brasilianischen Jazz-Perkussionist Ayrton Moreira oder mit dem Schweizer Musiker wie Max Lässer oder Andreas Vollenweider. Kurz gesagt, er hat vielen südafrikanischen Musikern eine Stimme gegeben. Die Zeit in Südafrika sei vielleicht seine glücklichste Zeit gewesen, sagt Robert Drunz heute. Und wenn er in dieser Zeit für die Musik praktisch sein ganzes Vermögen aufgebraucht hat. Seit gut 3 Jahren ist Robert Drunz jetzt wieder zurück in der Schweiz, zu Kriens bei Luzern, ganz in der Nähe von Hochdorf, wo er vor 44 Jahren seine erste Lautsprechermarke Eigenbau zusammengebastelt hat. Maja Brunner.
Zurückgekommen ist der Robert Drunz dann aber nicht, weil ihm das Geld ausgegangen ist. Nein, zurückgekommen ist er 2009, weil Südafrika, vor allem die Gegend, wo er seine Farm hatte, für Weisse immer gefährlicher geworden ist. Und wo vor seiner Haustür einer von seinen Freunden brutal umgebracht worden ist, hat er sein Wehrli gepackt und ist zusammen mit seinem dezmal 13-jährigen Sohn zurück in die Schweiz. Auf Kriens, wo er jetzt im Haus von einer Freundin wohnt. Leben tut er zum Teil von der Sozialhilfe. So gleich wie möglich will der Robert Drunz aber finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Er hat sich darum unten im Haus, wo er wohnt, einen Showroom eingerichtet und versucht, wie er das immer gemacht hat, seine Lautsprecher an den Mann oder an die Frau zu bringen. Alles zusammen Weiterentwicklungen von seinem Nautilus-Lautsprecher, der zu seiner Zeit weltweit der Referenz-Lautsprecher war. Einfach ist das nicht. Lautsprecher, die ein paar Tausend oder sogar ein paar 10'000 Franken kostet, verkauft man nicht jeden Tag. Und bis sich solche Luxus-Hi-Fi-Geräte auf dem Markt etabliert haben, braucht Robert Drunz vermutlich noch viel Geduld. Und die hat er offenbar. Afrika und das Leben generell, sagt er, haben ihn das gelehrt.
Take it easy. Und einfach nicht zu forcieren, weil ich merke das so, dass ich irgendwie etwas forcieren will und finde, es muss so gehen, wie ich es will, dann geht es dort sicher nicht so.
Und so hat er also Geduld, Robert Drunz, demonstriert an uns im Showroom zu Kriens potenziellen Kunden seine Lautsprecher und hofft, dass er so bald wie möglich wieder vom Verkauf von diesen Lautsprecher leben kann. Sicher, das hofft er natürlich ganz fest. Wer jetzt aber das Gefühl hat, Robert Drunz, der Millionär, der ganz oben war und tief gefallen ist, hadere heute mit dem Schicksal und jammere, der liegt komplett falsch. Er sei schon ein armer Mann, finanziell gesehen, sagt Robert Drunz. Aber in seinem Herz sei er trotz allem reich und ein glücklicher Mensch.
Mit eigentlich fast gar nichts mehr. Also ich habe ja alles im Prinzip, was ich brauche, aber... Nicht sagen wir jetzt, ich kann mein Porsche nicht mehr vor einem Ding stehen und ich darf da wohnen und ich kann meine 3 Häuser nicht mehr und weiss nicht was und meine 2 Studios und das alles ist weg. Aber es ist einfach auch so, ich glaube, je älter das man wird, umso weniger will man um sich herum haben. Weil wenn du ja gehst, kannst du das Hemmli nicht mit einer Tasche nicht voll machen.
Ob er das wirklich immer so sieht oder ob es manchmal auch schlechtere Tage gibt, schwierig zu sagen. Aber ganz ehrlich, irgendwie nimmt man es ihm schon ab.
Es geht doch einfach darum, wie tut man sich in dem Zeitpunkt vom Leben, wo man ist, wie tut man sich dort ajustieren, dass man glücklich leben kann.
Aber Sie würden ja zum Beispiel gerne vielleicht einmal mehr nach Südafrika reisen.
Ich bin ja mein ganzes Leben lang in Zügenland gereist, was soll ich noch? Ich meine, ich habe ja meine Gutschrift schon so, es gibt wenige Leute auf dieser ganzen Welt, die so viel Gutschrift haben, für umeinander zu fliegen und umeinander zu reisen. Also, was soll das? Ich habe es schon aufgebraucht, so 100 Mal. Ich bin immer unterwegs. Ich muss ja nicht, was soll das?
Aber trotzdem, quasi sich mit dem können zufrieden zu geben, wo halt im Moment ist, auch wenn es vor Jahren mal viel mehr war, dass sie das können annehmen, also so quasi eine Art von Demut ist das ja auch. Ist das etwas, wo sie immer hatten, wo sie immer so der Typ gewesen sind, oder ist das etwas, was sie auch in Afrika gelernt haben?
Ich glaube nicht, dass man das einfach sagen kann, man lernt das in Afrika. Ich glaube, das ist das Leben, das einem das lehrt. Und das, etwas, was mir sehr viel geholfen hat, sind die Philosophien aus dem Osten, aus dem fernen Osten. Kombiniert mit Afrika, kombiniert mit das, was man lehrt und das, was man erfährt, dann macht man entweder wird man bitter oder wird man süß. Und die sagen, manchmal sagen sie mir, hey, you are sweetie, also ist das wunderbar, oder?
Der Robert Runz in einem Porträt von der Maya Brunner. Das war die Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Ihr könnt die Sendung auch als Podcast abonnieren, dass ihr die Sendung immer könnt hören könnt, dort, wo ihr wollt, unter srf1.ch. Oder wenn ihr Lust habt, die Sendung als CD zu bestellen, die könnt ihr neu bestellen unter srfshop.ch oder unter der Telefonnummer 0848 822 922 zu den Bürozeiten. 0848 822 922.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.